Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice.
Herzlich willkommen zu Corona Collaterals, der Podcast-Serie des Austrian Health Forums. Mein Name ist Christoph Hörhan und ich gehe der Frage nach, wie es chronisch kranken Menschen in Österreich während der Corona-Pandemie geht. Dazu freue ich mich ganz besonders, heute Dr. Gerald Bachinger, Patientenanwalt, als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Dankeschön.
Herr Dr. Bachinger, Ihr Name, Ihr Gesicht, Ihre Stimme stehen seit vielen Jahren fast archetypisch dafür, wenn es darum geht, anwaltschaftlich für die Interessen von Patientinnen und Patienten in Österreich einzutreten. Sie sind gelernter, studierter Jurist. Sie haben im niederösterreichischen Landesdienst in der Verwaltung mit Logistik zu tun gehabt. Sie konnten von der Pike auf in die Gesundheitsverwaltung hineinschauen und wurden dann 1999 zum niederösterreichischen Patientenanwalt berufen, sind dann recht bald Sprecher der AG-Patientenanwaltschaft geworden und immer mehr in Beratungs- und dann auch immer mehr in Entscheidungsgremien des österreichischen Gesundheitssystems vertreten, wo sie für Patientinnen und Patienten in Österreich eintreten. Vielleicht so zum Start: Wie hat sich denn für Sie, für den Patientenanwalt, die Situation verändert in diesen letzten 12 Monaten, seit wir Corona haben, seit Österreich in der Corona-Krise steckt? Wie hat sich Ihr Leben und Ihre Arbeit verändert?
Ja, herzlichen Dank einmal für die Einleitung und für die netten Begrüßungsworte. Es ist in der Tat so, dass wir in den letzten Monaten eine sehr intensive Änderung auch unserer Arbeit als Patientenanwaltschaften bemerkt haben. Das ergibt sich daraus, dass die Anforderungen an Information, an Aufklärung oder auch die Verunsicherung in ganz anderen Bereichen jetzt vorliegen, als es früher im Gesundheitswesen war. Also wir waren früher eben sehr stark fokussiert auf konkrete Beschwerden von Patienten, die heute, muss man so sagen, die Vermutung gehabt haben, dass medizinische Behandlungsfehler oder pflegerische Behandlungsfehler vorgelegen sind. Und es war auch immer eine strukturelle Arbeit, wo es darum gegangen ist, die guten Angebote des Gesundheitswesens, die wir ja unzweifelhaft haben, dass die noch stärker in Richtung Qualität auch verbessert werden. In den letzten Monaten haben wir zwar keine Verringerung des Aufkommens bemerkt, aber es ist so gewesen, dass eine ganz klare Tendenz gekommen ist im Hinblick auf eine totale Verunsicherung der Bevölkerung und speziell auch der Patienten. Wenn wir zurückdenken, die letzte größere Pandemie war vor 100 Jahren, das war die spanische Grippe. Das heißt, wir haben natürlich in diesen 100 Jahren verschiedene Entwicklungen des Gesundheitswesens gehabt und haben verdrängt, dass es neben den alltäglichen Versorgungsangeboten und Versorgungsmöglichkeiten im Hintergrund immer schon so ein bisschen mitschwelend, weil das Thema Hygiene ist schon auch ein Thema gewesen. Aber es war eher eines, das so im Hintergrund nur versteckt vorhanden war. Aber dieses Thema, ich möchte es jetzt auch ganz allgemein formulieren, dieses Thema Hygiene und ansteckende Krankheiten, das ist jetzt plötzlich und wie ein Dammbruch über uns hereingebrochen.
Was waren denn gerade für chronisch kranke Menschen in Österreich die größten Herausforderungen in diesen letzten 12 Monaten?
Die erste Phase war diejenige knapp vor einem Jahr, wo eben diese neuen Herausforderungen, die sich schon in anderen Ländern ja abgezeichnet haben, auch einige Wochen vorher auf uns hereingebrochen sind. Stichwort erster Lockdown. Und da war es so, dass, und das sage ich ohne Kritik, ja, da war es so, dass die Reaktion des Gesundheitswesens, der Gesundheitsverantwortlichen, des Gesundheitspersonals in diese Richtung gegangen ist, dass das Gesundheitswesen ganz brutal und aggressiv runtergefahren wurde. Da haben speziell dann alle Personengruppen, die chronische Krankheiten gehabt haben, die haben natürlich sehr stark darunter gelitten und haben auch durchaus reagiert auf das. Und die Reaktion war ja aus meiner Sicht sehr interessant. Wir haben uns das ein bisschen näher angeschaut. Es hat ja da sogar Aufrufe gegeben, eben das Gesundheitswesen frei zu machen und nicht so unter Anführungszeichen zu belasten, eben um, dass man die Ressourcen hat.
Also
auch verständlich, ja. Auch verständlich. Und das hat natürlich zu Reaktionen geführt, speziell auch bei den chronisch Kranken. Und es hat da aus meiner Sicht drei typische Verhaltensweisen gegeben. Die eine Verhaltensweise war diejenige, dass chronisch kranke Patienten, die durchaus behandlungsbedürftig gewesen wären, das möchte ich schon deutlich sagen, Angst davor gehabt haben, Gesundheitseinrichtungen zu besuchen, weil sie sich nicht mit Corona anstecken wollten. Also diese Angst noch zusätzlich einer Infektionsgefahr zu unterliegen, die war der erste Typus. Der zweite Typus waren diejenigen, die für sich irgendwo gesagt haben, ich habe zwar jetzt ein Problem, mir tut es zwar jetzt links vielleicht weh, aber wird schon nicht so arg sein. Ja, ich warte lieber ab, weil die Situation ist eh so undurchsichtig derzeit und wird schon wieder gut werden. Ja, das war der zweite Typus. Und der dritte Typus war derjenige, die eigentlich altruistisch reagiert haben. Die haben eigentlich gesagt, ich nehme mich jetzt einmal zurück, weil ich weiß, das Gesundheitswesen ist so unter Druck und ich will nicht noch eine zusätzliche Belastung fürs Gesundheitswesen sein. Und das hat eben nicht nur auf der strategischen Ebene dazu geführt, dass die Krankenhäuserordinationen leergefegt waren, sondern dass auch die Patienten das durchaus mitgetragen haben und diese Gesundheitseinrichtungen nicht mehr besucht haben. Also ich möchte nur ein Bild zeigen, das Sie ja auch kennen. Wir haben vor 2-3 Jahren noch von den überfüllten Ambulanzen gesprochen. Ja. Im März, April, Mai waren die Ambulanzen leergefegt. Ja. Und ich habe mit Ambulanzärzten gesprochen, die früher immer leidvoll geklagt haben. Die haben händeringend darum ersucht, dass Patienten wiederkommen. Also wir sind ja in ganz eigenartige Situationen da geschlittert. Mhm. Das war der erste Lockdown. Und die zweite und dritte war dann durchaus anders. Mhm.
Wie zeigt sich das denn in Zahlen? Also im Moment haben wir uns ja auf den ersten Blick über die erfreulich positive Bilanz der österreichischen Gesundheitskasse gefreut, wo ja ein ursprünglich sehr hohes Defizit, das man im ersten Lockdown erwartet hat, jetzt viel, viel kleiner ausgefallen ist. Und eine der Erklärungen war, dass die Vorsorgeuntersuchung so wenig wahrgenommen wurde. Da hört sich das Freuen dann ja eigentlich wieder auf. Haben Sie dann noch andere Beispiele oder vielleicht Zahlen, wie sich das, was Sie da vom ersten Lockdown beschrieben haben, konkret ausgewirkt hat?
Also ich habe zwar nicht so jetzt wie die GÖK Zahlenmaterial quasi im Hintergrund, aber ich habe ganz klare Hinweise und Signale. Dieses Runterfahren, das zieht sich durch, das beginnt bei Vorsorgeuntersuchungen, geht zu zahnärztlichen Behandlungen, über Akutbehandlungen, sage ich jetzt einmal, hinausgehen, zum Beispiel Zahnhygiene oder was immer. Das geht dann weiter zu den ganz normalen Behandlungen im Gesundheitswesen, die zurückgefahren wurden. Jetzt ist eine Studie vom AKH rausgekommen, dass noch niemals so viele verschleppten Herzinfarkte im Krankenhaus aufgeschlagen sind. Und es geht aber auch bis dorthin, ich denke auch, dass wenn man sich später einmal mit Studien und Zeit hat, um sich diese Situation wirklich wissenschaftlich anzuschauen, dann geht es, glaube ich, auch durchaus auch bis zu den Intensivabteilungen. Denn auch dort werden wir ganz klar sehen, wenn man genauer hinschaut, dass durch diese großen Belastungen, die geschafft wurden, ja, das möchte ich schon betonen, es waren großartige Leistungen, die da gemacht wurden, aber das Personal war sehr lange unter sehr großem Druck. Die ganzen Systeme waren sehr lange unter sehr großem Druck. Und da wissen wir aus Studien vor Corona noch, dass natürlich solche Stressfaktoren zu einem schlechteren Outcome führen.
Ja, Stichwort Druck und Stress, das ist ja was, was nicht nur Gesundheitspersonal hat, sondern wo wir plötzlich alle mehr oder weniger Patienten sind. Eine wesentliche Gruppe chronischer Erkrankungen sind ja auch psychische Belastungen und Krankheitsbilder. Wie hat sich denn hier die Krise ausgewirkt, beziehungsweise wie wirken sich denn da gerade die letzten Monate aus, wo wir sehr unterschiedliche Informationen und sehr unterschiedliche Zukunftsbilder gezeichnet bekommen?
Also wir hatten, und das möchte ich noch einmal betonen, in allen Bereichen dieses Zurückfahren. Aber wir hatten auch Hotspots, wo dieses Zurückfahren nicht mehr nachvollziehbar war. Und einer von diesen Hotspots ist die Psychiatrie gewesen. Warum und wieso das so ist, wissen wir eigentlich noch nicht. Ja, also ich kann Ihnen noch keine Antwort darauf geben. Aber es hat in bestimmten Bereichen, auch, ich denke auch bei den seltenen Erkrankungen, wird es so gewesen sein, dass halt solche Bereiche, die und das ist jetzt nur eine ganz einfache These von mir, vielleicht dort in den Bereichen im Gesundheitswesen, die es ohne dies schon vielleicht schwer haben, wahrgenommen zu werden und die es auch bei der Behandlung insgesamt schon schwer haben, da könnte es durchaus gewesen sein, dass sich diese Effekte des Zurückführens noch viel verstärkt haben.
Da gab es Effektverstärkungen, sagen Sie. Wenn wir nun von der Metaebene drauf schauen und annehmen, es käme eine ähnliche Pandemie wieder auf uns zu, was müsste man denn da unbedingt anders oder nicht mehr machen? Vielleicht gerade auch in der Kommunikation und in der Information von Patientinnen und Patienten.
Also ein roter Faden im Gesundheitswesen, der sich ja schon seit Jahrzehnten durchzieht, ist das Thema Gesundheitsmündigkeit, Health Literacy. Das ist ja immer schon eines, das wir bearbeitet haben, auch gemeinsam bearbeitet haben. Das ist ein großes Thema. Und gerade jetzt in dieser Pandemiezeit, glaube ich, hat sich gezeigt oder wird sich wahrscheinlich noch bei verschiedenen Analysen zeigen, dass dieses Thema Gesundheitsmündigkeit ein ganz essentiell wichtiges Thema war. Warum? Der Kampf gegen Corona kann nicht im Gesundheitswesen gewonnen werden und kann auch speziell nicht auf den Intensivabteilungen gewonnen werden. Die sind natürlich alle sehr wichtig. Nur, wenn die Bevölkerung, Stichwort Gesundheitsmündigkeit, wenn die Bevölkerung nicht mitmacht, zum Beispiel durch Social Distancing, durch Hygienemaßnahmen, durch entsprechendes Verhalten, durch Tragen von Masken und durch entsprechende Impfungen, die hoffentlich bald dann flächendeckend kommen, dann ist man im Gesundheitswesen auf verlorenen Posten. Das heißt, wir brauchen die Bevölkerung, im Speziellen brauchen wir auch die Patienten, dass sie mithelfen, dieses Boot auch nicht nur im Boot mitzufahren, sondern mitzurudern im Boot, damit wir auf einem guten Kurs bleiben.
Ja, Sie sprechen vom Boot, wo alle gemeinsam rudern. Viele Menschen haben den Eindruck gehabt, dass das im ersten Lockdown weitgehend so gelebt wurde. Da gab es ganz große Übereinstimmung, dass hier das Richtige passiert und ganz große Beiträge von der Bevölkerung. Heute ist das anders. Alle Umfragen zeigen uns großes Misstrauen gegenüber Maßnahmen und wenig Verständnis für die zahlreichen neuen Ankündigungen, die fast im Wochenrhythmus auf uns einprasseln. Was ist denn da passiert? Und was könnte man da mit kleineren Maßnahmen besser machen?
Ich glaube, ich kann sehr kurz sagen, es ist eine Hü-Hot-Politik passiert. Also wir hatten gerade beim ersten Lockdown, und das war ja das Schöne auch, dass wir ja im Gesundheitswesen immer schon beklagt haben, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Nur, das hat sich jetzt auch ganz klar gerecht zu den Pandemiezeiten. Und im ersten Lockdown, das war für mich wirklich so ein schönes Bild auch, dass plötzlich vieles möglich war, weil alle an einen gemeinsamen Strang gezogen haben. Ja? Und das hat aber dann nicht sehr lange gedauert. Ja? Das muss man halt auch sagen. Und man hat es dann, glaube ich, sehr schön bemerkt, auch in der Bevölkerung, wie dann immer dieses Vor, also zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, auch die politischen Diskussionen, die, ich sage einmal, kleinkarierten politischen Diskussionen begonnen haben, da hat dann die Verunsicherung der Bevölkerung natürlich oder von bestimmten Bevölkerungsgruppen natürlich einen großen Nährboden bekommen. Und dann ist scheibchenweise und bröckelweise ist dieses wirklich ganz hundertprozentige Mitmachen des ersten Lockdowns ist immer weiter weggebrochen. Und das ist, glaube ich, auch ein Lernpotenzial, das wir in Zukunft bei wirklich so großen Herausforderungen haben müssen. Wir können irrsinnig viel bewegen, wenn wir das aber wirklich mit gemeinsamen Zielen und gemeinsamen Maßnahmen machen und von dem wegkommen, das wir im Gesundheitswesen heute sehr stark haben, das Hemd ist mir näher als der Rock.
Angenommen, es gelingt eines Tages, diese Gräben zu überbrücken. Was wären denn Beispiele, Techniken, Methoden, die Sie empfehlen würden, um besser mit der Krise umzugehen?
Wir können uns als aktuelles Beispiel nehmen, wie schaut es momentan in Israel aus oder auch in Dänemark. Da wird in den Medien immer wieder berichtet, dass die teilweise viel weiter sind als wir oder auch Großbritannien. Also was ist der Hintergrund gewesen, denke ich mir, warum diese Länder in der Pandemiebekämpfung jetzt schon viel weiter sind. Ein Punkt ist, braucht man sich nur Israel anschauen, die haben 4 HMOs, das heißt, die haben eine durchgehende integrierte Versorgung, die vom niedergelassenen Arzt bis zum Universitätskrankenhaus das gesamte Feld abdeckt. Also das, was ich immer so bei uns jetzt als neuen Schlachtruf propagieren will, ich will nicht Finanzierung aus einer Hand haben, braucht man nicht. Ja. Das ist, tun wir schon 40 Jahre diskutieren und bringen es nicht zusammen, aber wir brauchen es auch nicht. Ja. Weil letztendlich, wo die Finanzierungsströme herkommen, ist egal für die Versorgung. Was wir aber brauchen, und das sind genau die Beispiele, auch Dänemark, wir brauchen Versorgung aus einer Hand. Das heißt, wir brauchen Versorgungseinrichtungen, die nicht nur einen Versorgungssilo, niedergelassener Bereich, Pflegeheim, Krankenhausbereich, nicht nur einen Versorgungssilo betreuen, sondern die eine durchgehende Kette von Versorgungseinrichtungen haben. Wo es wirklich dann durchgehend auch der Patient, wie es ja bei den letzten Gesundheitsreformen immer gesagt war, war dieses Best Point of Service, das erreiche ich nur mit einer Versorgung aus einer Hand, wo ich einen Verantwortlichen von mir aus für eine Region habe und dieser Verantwortliche für die Region kann dann durchgehend vom niedergelassenen Arzt über das Primärversorgungszentrum bis zum Universitätskrankenhaus hat er die Gesamtverantwortlichkeit mit einem Versorgungsauftrag und einem Versorgungsbudget. Stichwort dazu noch, würde man sagen, ich bin ein Utopist, nicht ganz, denn es gibt Beispiele auch in Deutschland, zum Beispiel das gesunde Kinzigtal ist eine Region, wo dieses Konzept auch durchgezogen ist und wo wirklich Versorgung aus einer Hand ist. Wie schwierig das ist, auch in Deutschland sieht man daran, auch die Deutschen haben es nicht geschafft, das flächendeckend auszurollen, aber es ist nicht mehr in der Pilotphase dieses Projekt, sondern es ist bereits im Flächenbetrieb.
Aus österreichischer Sicht fast beruhigend, dass die Deutschen das auch nicht schaffen, aber noch viel beruhigender ist, dass es möglich ist und damit natürlich die Hoffnung, dass das endlich auch zu uns kommt.
Vielleicht noch ein zweiter Punkt, weil wir gesagt haben, Israel und Dänemark, es ist also nicht nur dieses Thema Versorgungsstrukturen, sondern es ist auch dieses Thema, obwohl wir immer sehr, sehr stolz sind in Österreich auf Elga und diese ganzen Dinge, aber es ist auch dieses Thema durchgehende Digitalisierung. Wir haben zwar auch sehr viele Initiativen, was Digitalisierung betrifft, nur bei uns sind die Datensilos nach wie vor nebeneinander. Und der Unterschied zu anderen Gesundheitssystemen ist, da arbeiten die Datensilos miteinander. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der Knackpunkt ist bei dem.
Das scheint ein ganz wesentlicher Punkt zu sein. Was wären denn da in Österreich die nächsten Schritte, um diese Silos zumindest durch ein paar kleine Brücken zu verbinden?
Also da gibt es jetzt zum Glück positive Signale, durchaus auch getriggert von der Bevölkerung. Also wir hatten im April eine Gallup-Umfrage, wo ich so ein bisschen im Hintergrund auch mitgearbeitet habe, wo abgefragt wurde, wie die Bevölkerung zu dieser Thematik steht, Verknüpfung von Gesundheitsdaten zu wissenschaftlichen Zwecken. Also zum Beispiel hat man gefragt, was halten Sie davon, wenn ELGA-Daten mit E-Medikation und den Abrechnungsdaten der Krankenversicherung mit dem epidemiologischen Meldesystem, wenn das verknüpft wird, gefällt Ihnen das nicht? Sehen Sie das als Gefahr oder sehen Sie das als Möglichkeit? Und wenn wir das anschauen, wie solche Umfragen vor Corona gelaufen sind, da war ja der Widerstand oder sagen wir die Furcht oder die Angst in Österreich, so wie in Deutschland auch, sehr stark ausgeprägt. Jetzt, seit Corona, hat das vollkommen um 180 Grad umgeschlagen und wir haben Zustimmungswerte zu solchen Fragen in der Bevölkerung und zwar sensationelle Zustimmungswerte von 90-95%. Auch der elektronische Impfpass ist ja genau jetzt ein Mosaiksteinchen, das in diese Richtung geht.
Elektronischer Impfpass ist jedenfalls eine positive Errungenschaft, die jetzt in der Pandemie gekommen ist. Gleichzeitig wirft er jetzt auch die ganz aktuelle Frage auf, sollen Geimpfte Vorteile oder Lockerungen im Lockdown haben? Wie sehen Sie das?
Also ich verfolge die Diskussion und ich muss grundsätzlich dazu sagen, ich war immer schon und auch vor Corona ein Verfechter von Anreizsystemen. Auch was Gesundheitsmündigkeit, Gesundheitsverhalten und Ähnliches betrifft. Ich rede jetzt nicht unbedingt von monetären Anreizsystemen, sondern das kann man sich durchaus verschiedene Anreizsysteme vorstellen. Also allein der Punkt, dass man zum Friseur gehen darf, war anscheinend so ein großes Anreizsystem, dass das Testen quasi übergegangen ist. Also das wirkt, ja, das wirkt. Man muss nur eines bedenken. Wenn man das einsetzt, dann muss für alle Chancengleichheit bestehen. Also speziell jetzt, was die Impfungen betrifft, sind wir nicht in einer Situation, wo wirklich alle die Möglichkeit haben, die geimpft werden wollen, auch diese Impfung zu erhalten. Wenn einmal in hoffentlich 4-5 Monaten die Situation entspannt ist und jeder, der geimpft werden will, auch geimpft werden kann, dann halte ich das für absolut legitim, dass man das auch als Anreiz einsetzt. Auch die Bioethikkommission hat sich bereits damit beschäftigt und sieht da durchaus Potenziale, in diese Richtung vorzugehen. Also aus meiner Sicht, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, ein eindeutiges Ja dazu.
Also ein klares Ja zu einem Ticket mit dem E-Impfpass in
zum
die Freiheit.
Zum Beispiel.
Ja, zum Abschluss noch die Frage, wenn wir einen kleinen Zauberstab hier hätten und mit dem könnten wir Gedanken und Gefühle in die Köpfe und Herzen von Patientinnen und Patienten, Entscheidungsträgern, Politikern in Österreich setzen. Was würden Sie den Menschen gerne schenken, um besser mit der Pandemie umzugehen?
Ich würde Ihnen im Gesundheitswesen ein anderes Abrechnungssystem schenken. Ich würde Ihnen schenken ein Abrechnungssystem, dass nicht nach Quantitäten bestimmte medizinische Leistungen honoriert werden, wie wir es im niedergelassenen Bereich und auch im LKF-Bereich haben, sondern ich würde Ihnen, gerade auch mit den Erfahrungen der Corona-Krise, ein Abrechnungssystem geben, das Werte und Nutzen für den Patienten belohnt. Wir wissen aus vor Corona, aus vielen Untersuchungen schon, dass gute Qualität viel Geld kostet. Schlechte Qualität kostet noch viel mehr Geld. Und wenn man das ein bisschen fortentwickelt und sich fragt, was ist denn der eigentliche Sinn und Zweck eines öffentlichen solidarischen Gesundheitssystems? Es ist nicht der Sinn und Zweck, dass es an niedergelassenen Ortsgut geht oder, ich meine, das ist schon sekundär vielleicht dann, ja, aber nicht, das kann nicht der primäre Zweck sein oder es kann nicht das Sinn und Zweck sein, dass es dem Gesundheitspersonal gut geht oder dem Gesundheitsminister gut geht, sondern der eigentliche Sinn und Zweck ist, und das muss das höchste Ziel sein, dass wir anpeilen müssen, dass Nutzen, Wert, Qualität für die Patientenversorgung, für die Patienten in höchstmöglichem Ausmaß zur Verfügung steht. Und diesem Ziel muss man alles unterordnen. Und wenn man das macht und auch Anreizsysteme intelligent und richtig einsetzt, dann kann man, glaube ich, aus der Krise sehr viel lernen.
Vielen Dank, ein sehr schöner Wunsch. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Kraft und alles Gute bei Ihrer Arbeit für Patientinnen und Patienten in Österreich und freuen uns, Sie am Austrian Health Forum in Schladming wiederzusehen. Alles Gute und vielen Dank.
Ich danke auch. Herzlichen Dank. Dankeschön.